Wenn es in der Gruppe zu laut ist, mache ich dreimal das Licht an und aus und dann ist es wieder leiser. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erzählt mir eine Erzieherin auf Nachfrage, wie sie persönlich mit Lärm in ihrer Kita umgeht. Lärm gilt als stärkster Belastungsfaktor für die Gesundheit von Kindern und Erziehern. Und an dieser Situation, die ich dir gerade geschildert habe, wird sehr schön deutlich, Lärm macht unsensibel und wirkt sich nachteilig auf die Achtsamkeit und unser soziales Miteinander aus. Was können wir tun, um den Geräuschpegel im Kita-Alltag auf ein angemessenes Maß zu reduzieren? Darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast Holger Brockmann von Ecophon. In dieser Folge soll es darum gehen, warum Lärmschutz in Kindertagesstätten notwendig ist und welche Auswirkungen Lärm auf Kinder und Mitarbeiter hat. Dann sprechen wir im zweiten Schritt darüber, was können Kita-Träger und Kita-Mitarbeiter tun, um Lärm zu mindern. Wir schauen auf die Stopp-Regel, auf konkrete Maßnahmen, was im Kita-Team getan werden kann, um den Geräuschpegel im Kita-Alltag zu senken. Bleib gerne bis zum Ende der Podcast-Episode dran, denn abschließend wird uns Holger ein paar Tipps geben, wie wir ganz konkret die Situation verbessern können, Lärm mindern können, indem wir uns Gedanken machen zu den Themen Raumnutzung, Organisation und pädagogisches Handeln.
Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast und heute habe ich euch ein ganz spannendes Thema mitgebracht und einen Interviewgast, nämlich den Holger Brockmann von Ecophon. Und Holger ist ein Spezialist, würde ich mal sagen, für akustische Lösungen. Und er ist selber Diplompädagoge, habe ich gelesen. Und er ist Konzeptentwickler bei der schwedischen Firma. Und ich würde jetzt erstmal sagen, herzlich willkommen, Holger, dass du hier in meinen Podcast kommst. Und vielleicht hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen, damit die Hörer wissen, mit wem haben wir es denn hier zu tun.
Ja, gerne. Erstmal nochmal danke, Tanja, für dieses kleine Gespräch. Ich beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren hauptsächlich mit dem Thema Raumakustik, also alles, was mit Schall innerhalb von Räumen passiert. Und da nochmal spezieller, weil das ja Physik alleine ist ja nicht so spannend, sondern spannend ist ja, was dann mit dem Schall im Raum passiert, vor allen Dingen im Bereich der Bildungseinrichtungen, also Schule, Kita, und da so ein bisschen aus dem Blick der Anwendungsforschung, also sprich, was für eine Auswirkung hat das einmal physikalisch, aber dann natürlich auf den Menschen, die sich dann in diesen Räumen mit unterschiedlichen akustischen Eigenschaften aufhalten. Und zum anderen, da unsere Firma dieses Wissen dann ja hat, versuchen wir das auch irgendwie dann an den Mann zu bringen, so ein bisschen zu der Thematik auch aufzuklären. Und da bin ich dann im Gespräch mit Trägern von Bildungseinrichtungen, mit Architekten, teilweise mit speziellen Fachplanern. Und da tummel ich mich dann so deutschlandweit so durch die Gegend und versuche so ein bisschen das Thema nach vorne zu bringen, weil ich glaube, da ist noch viel zu tun.
Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich erinnere mich, dass ich Anfang der 2000er auch selber als Kita-Leitung unterwegs war. Und ich war glücklicherweise bei einem Träger beschäftigt, der dann die neuen Kitas auch gleich akustisch, also von der baulichen Seite her so ausgestattet hat, dass das wirklich eine tolle Lösung geworden ist. Kostet ja auch Geld. Man hat vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden, muss das denn sein? Und so viel Geld dafür jetzt ausgeben, ging doch vorher auch. Und ja, wir wollen ja heute in dem Podcast einmal kurz darüber sprechen, ein bisschen erläutern, was denn Lärm mit uns macht, mit den Beschäftigten, mit den Pädagogen. Wir sprechen ja hier über den Kita-Bereich, aber auch mit den Kindern, was da, welche Auswirkungen Lärm hat. Und ich habe da gleich mal ein kleines Einsteigerbeispiel mitgebracht, was mir wirklich, ich glaube, in diesem Jahr im Frühjahr begegnet ist. Denn ihr wisst ja, ich bin in vielen Kitas unterwegs, mache Teamentwicklung, Konzeptentwicklung. Und natürlich, wenn ich komme, dann ist natürlich auch immer ein bisschen was zu tun. Und eine Kollegin sagte dann, ja, also wenn es bei uns in der Gruppe zu laut ist, dann mache ich dreimal das Licht an und aus und dann ist es wieder leiser. Ja, viele werden jetzt denken, ich nenne ja keinen Namen und ich möchte da auch gar nicht irgendwie mit Schuld oder mit irgendwas agieren. Ich glaube, das hat mir einfach nochmal gezeigt, wir müssen noch stärker aufklären und noch mehr Strategien an die Hand geben, was wir denn tun, wenn es so laut ist in der Kita. Diese Kollegin hat das natürlich nicht absichtlich, also sie hat sich wahrscheinlich jetzt nicht sowas überlegt, nach dem Motto Bestrafung oder hier Zucht und Ordnung einführen, wenn die so laut sind. Das hat man ja früher ganz oft gemacht. Kinder wurden, also ich bin ja Ende der 90er in die Kita, in den Kita-Bereich eingestiegen und da war das natürlich so, wenn Kinder laut waren, dann gab es so Regeln, dass man, die Kinder wurden dann mal rausgenommen oder sie wurden sanktioniert, wenn sie zu laut waren und so weiter. Heute macht man das ja eigentlich nicht mehr, aber man sieht, hin und wieder gibt es immer noch Teams, die da vielleicht einfach noch keine Strategie haben. Und ich will jetzt nicht die schlechten Rahmenbedingungen da anführen. Ich weiß, wir haben wenig Personal, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, was man tun kann. Und Holger, vielleicht kannst du einfach auch nochmal mit aus deiner Erfahrung sagen, was sind denn die Auswirkungen von Lärm? Also wenn wir jetzt über den Kindertagesstättenbereich sprechen, was sind die Auswirkungen von Lärm in Kindertagesstätten?
Ja, also es ist unterschiedlich natürlich für die Personen, die dort arbeiten, die ja meist ein bisschen älter sind als die Kinder. Denen ist meistens es eher bewusst, was da passiert. Das sieht man auch, das ist mir mal aufgefallen, also wenn man häufig in Kitas und Schulen unterwegs ist, wie viele Leute zum Beispiel einen Schal tragen. Wenn man in Büros geht, da tragen ganz, ganz wenige Leute einen Schal. Hängt nämlich damit zusammen, wenn man in einer lauten Umgebung den ganzen Tag arbeitet und Kommunikation ist damit eins der Hauptwerkzeuge, mit denen man arbeitet. Und es ist laut, man muss laut sprechen. Das hat zum Beispiel, ist nicht gut für die Stimme. Das ist ein so ein Punkt. Dann das andere natürlich, worüber man häufig dann stolpert, ist, dass es irgendwie laut ist. Und diese, da muss man unterscheiden. Also zum einen kann es so weit gehen, dass man wirklich eine Gehörschädigung davonträgt. Also dass das Gehör wirklich quasi nicht verletzt wird, aber halt so stark beeinträchtigt wird, dass man wirklich eine Hörschädigung davonträgt, über das Maß hinaus, was man normalerweise so hätte. Und zum anderen gibt es natürlich noch den leisen Lärm. Also dass man gestresst wird, in Anführungszeichen. Stress ist ja erstmal, ich sag mal, nicht schlecht. Stress bedeutet nur, man reagiert auf irgendwie etwas und bei Lärm ist es meistens so, dass gewisse körperliche Reaktionen dann eintreten, wie zum Beispiel die Herzfrequenz steigt, andere Sachen. Also man muss sich das so überlegen. Also Lärm war eigentlich für den Menschen ja ein Gefahrensymbol. Also man ist draußen im Wald, da sind irgendwelche Geräusche, dann sagt der Körper, okay, jetzt muss ich aufpassen. Man reagiert mit dem sogenannten Fight-or-Flight-Syndrom, also kämpfen oder flüchten. Mhm. Wenn da nämlich irgendwie lautes, großes Tier zum Beispiel ist, dann weiß ich, okay, jetzt sollte ich vielleicht eher gerade mal weglaufen und dann steigt der Adrenalinspiegel, Magensekretproduktion wird runtergefahren, also die Verdauung wird runtergefahren, weil das brauche ich nicht. Und wenn das natürlich die ganze Zeit auch in einem Setting wie der Kita passiert, kommen dann genau solche Sachen wie, ich bin halt gestresst durch die erhöhten Herzfrequenzen, die ich habe, durch das viele Adrenalin, was ausgestoßen wird, bin ich dann auch total kaputt. Und das kann auf Dauer natürlich ein richtig großes Problem werden dann. Bei den Kindern ist es meistens so, denen fällt das gar nicht so auf, dass es so laut ist. Ich kenne das jetzt, wenn Kinder laut spielen, wenn die so im Spiel vertieft sind, denen fällt nicht auf, dass andere Leuten das gerade vielleicht sehr, sehr stark stört. Und auch eine Lärmbelastung ist vielen Kindern gar nicht so bewusst. Da muss man dann halt auch ein bisschen gucken. Aber die reagieren ähnlich halt auch. Die sind dann auch ein bisschen aufgedrehter eventuell. Und die Kombination aus beiden führt dann auch noch zu gewissen Verhaltensdingen, die beobachtet wurden. Also es wird ab und zu gespiegelt, dass dann Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, Erzieher zum Beispiel eher dazu neigen, in einer lauten Umgebung Kinder zu maßregeln als in ruhigeren Bereichen. Das ist einfach dann unterbewusst nicht böse gemeint, so wie du es sagtest.
Mein Beispiel war ja auch so in die Richtung, und das soll gar kein Vorwurf sein, sondern es geht eher so in die Richtung, dieser Stress, unbewusste Stress führt zu Unachtsamkeit und zu Verhaltensweisen, die man eigentlich ja pädagogisch nicht wertvoll findet und selber eigentlich auch gar nicht gut findet.
Und es ist ein bisschen so, wenn ich bestimmte Situationen auch habe, dann wird es halt ein bisschen lauter. Und wenn es mich zu stark stört und ich kann die, wie zum Beispiel jetzt wieder ein Beispiel da mit dem Lichtschalter, durch gewisse Regeln wieder dazu sorgen, dass es ruhig ist, dann mache ich das natürlich, weil sonst bin ich halt so gestresst und genervt. Und es gibt halt so ein paar Dinge, dagegen kann man sich auch nicht wehren. Also eine Sache, die immer wieder, die auch jeder kennt, das ist der sogenannte Lombard-Effekt, der einen da immer wieder böse reinspielt, der wird im Deutschen auch Kneipeneffekt genannt. Das ist nämlich, wenn ich irgendwo bin, die Akustik nicht ganz so gut ist und da sind viele Leute, die gleichzeitig sprechen und ich möchte dann vielleicht auch kommunizieren. Dann reagiere ich auf diesen Hintergrundgeräuschpegel sozusagen, indem ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte, ein bisschen lauter spreche. Dann sorge ich natürlich für, dass insgesamt der Geräuschpegel steigt. Und dadurch sind alle, die um mich rum sind, diesem erhöhten Störgeräusch ausgesetzt. Die fangen dann an, ebenfalls lauter zu sprechen. Dadurch wird es wieder lauter und es geht immer und immer und immer und immer weiter. Und genau das sieht man auch, wenn ich jetzt mit vielen Kindern oder Personen in einem Raum bin und da wird gleichzeitig gesprochen. Das habe ich ja nun mal in der Kita. Da geht es ja meistens darum, dass nicht alle Kinder jetzt jemanden zuhören, der da spricht, oder alle ruhig irgendwo sitzen, die wollen ja auch miteinander interagieren. Und dann kann ich mich auf den Kopf stellen, so viel wie ich will, wenn die akustische Umgebung diesen Effekt unterstützt sozusagen, dann wird es automatisch lauter. Da kann man auch nichts großartig machen dann.
Ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Also es gibt Dinge, die wir beeinflussen können, dann aber vielleicht auch Dinge, wo wir dann weniger Einfluss haben. Lass uns doch vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Kinder, also auf die Sprachentwicklung werfen, weil ich habe, du hast ja eine tolle Broschüre verlinkt und mir geschickt und die werde ich für euch Hörer und Hörerinnen auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Also Holger hat hier ganz viel Material zur Verfügung gestellt, was ihr in den Shownotes findet. Und dort habe ich halt auch gelesen, dass die Sprachentwicklung, also das eine Thema Sprachentwicklung betroffen ist, aber auch Kinder mit Mehrsprachigkeit, das ist ja auch ein Fachthema, was ich sag mal, im Seminarkontext bediene, wo ich als Referentin auch viel Lehrer unterwegs bin, schon Auswirkungen, Lärm, sag ich jetzt mal, Belastung und Auswirkungen auf Sprachentwicklung zum einen und auf Mehrsprachigkeit. Ja. Kannst du da auch noch was zu sagen?
Ja, auch da. Das ist Akustik, das ist halt das eine Spiel rein. Lärm ist das eine Thema und genau, Sprachentwicklung ist da ein ganz wichtiges Thema. Und das Schöne ist, das ist alles untersucht. Also es gibt die Erkenntnisse darüber, was für einen Einfluss das hat. Und was man da zum Beispiel gemacht hat, ist war relativ simpel. Man hat in laborartigen Umgebungen sozusagen Kindern bestimmte Aufgaben zum Beispiel gegeben zum Sprachverstehen, Lautdiskrimination und ähnliches und hat dann verschiedene akustische Umgebungen simuliert, mehr oder weniger. Da findet man natürlich zum einen raus, je schlechter die akustische Qualität, desto schlechter verstehe ich Sprache. Das Ganze hat man aber auch altersabhängig untersucht und je jünger man ist, oder ich sag mal, je geringer die Sprachentwicklung ist, je kleiner der Wortschatz und so weiter, desto sensibler reagiere ich genau auf diese Störung. Und desto weniger verstehe ich noch. Im Gegensatz zu, wenn man allen Kindern einen Kopfhörer aufsetzt, das Signal direkt auf die Ohren bringt, verstehen die das alle sehr, sehr gut. Das ist überhaupt kein Problem, das Sprachverstehen. Aber sobald die Umgebung halt, das ist nicht nur die Lautstärke, sondern es ist halt die Sprachverständlichkeit im Raum, die schlechter die wird, desto weniger kommen die Kinder da mit. Und ein so ein Ding, was man ja immer ganz gerne mit den Kindern macht, ist ja zum Beispiel Stille Post spielen. Das nutzt genau diesen Effekt. Wenn Kinder nämlich sich gegenseitig was ins Ohr sagen und eigentlich das Wort weitertragen sollen, so ein bisschen genuschelt und so weiter, dann merkt man sofort, am Ende kommt nicht das raus, was am Anfang den Kindern ins Ohr gesagt wurde. Ja. Das funktioniert mit Erwachsenen nicht so gut, dieses Spiel, weil da kann ich diese schlechte Sprachverständlichkeit ausgleichen. Da habe ich meinen Wortschatz gefunden. Und daran sieht man eigentlich ganz, ganz schön, wie sensibel das Thema gerade für Kinder ist.
Ja, toll. Also ja, das ist ein super Beispiel, Stille Post. Und wenn ich jetzt gerade mal so an diese ganzen Kitas denke, die eben auch Krippengruppen haben, also die heißen ja in den Bundesländern unterschiedlich, also die U3-Gruppen, so nennen wir die hier bei uns in NRW, das sind ja oft Kinder, die werden mit ein paar Monaten schon aufgenommen, ja, manche sogar irgendwie kurz nach dem Mutterschutz, also zwar selten, aber auch das gibt es und da entwickelt sich das ja, da gibt es noch gar keinen Wortschatz und so weiter und wenn man da überlegt, was das für Auswirkungen haben kann, wenn die Bedingungen nicht optimal sind, Hut ab, also da hat man ja noch einiges zu tun, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, was wir denn pädagogisch und organisatorisch vielleicht auch tun können. Ja, die Kinder mit Mehrsprachigkeit, das fand ich auch sehr spannend, habe ich in der Broschüre entdeckt. Also da geht es ja um die Sprachverständlichkeit, was du vorhin auch gesagt hast, Lautdiskriminierung und so weiter, gerade wenn es nicht meine Muttersprache ist. Und da schon ja Umgebungsgeräusche sind, die schon so ja ein höheres Grundrauschen mit sich bringen, sage ich mal, und dann spricht noch jemand, dann soll ich noch genau verstehen, was der oder die da sagt und die Laute ja abspeichern und selber produzieren und nachbilden, das funktioniert dann immer schlechter.
Genau. Also man kann es auch am eigenen Leibe sich noch gut vorstellen oder eventuell neu erleben, wenn man nämlich eine neue Sprache lernt. Wenn man das nämlich macht, dann ist man ja auch in Sprachentwicklung ganz am Anfang, man hat natürlich Erfahrung. Und wenn man dann versucht, da auf Störgeräusche zu reagieren oder ähnliches, das ist ein Wahnsinn. Also es ist total schwierig, im Gegenzug die eigene Muttersprache. Da kann man auch mal Störungen ein bisschen ausblenden sozusagen. Mhm. Und was auch noch mit reinspielt, das ist genau das, was du sagtest halt. Das eine ist genau, wenn das Hintergrundgeräusch extrem hoch ist, dann brauche ich halt eine gewisse Leistung oder kognitive Leistung, um diese Störgeräusche auszublenden, um dann das Signal, was ich eigentlich verarbeiten möchte, nämlich vernünftig zu hören. Ja. Man spricht da immer so ein bisschen auch von dem Signalrauschabstand, so ein Fachbegriff. Also Signal, das, was ich hören möchte und das Hintergrundgeräuschen, das wäre dann das Rauschen sozusagen. Mhm. Und da möchte man eigentlich auch einen möglichst großen Abstand, also dass das, was ich höre, besonders gut zu hören ist und das Hintergrundgeräusch möglichst leise ist. Das ist natürlich schwierig, wenn ich Sprachentwicklung betreiben möchte, weil so ein Setting in der Kita, da kann es halt zum einen ein bisschen lauter werden. Das andere ist dann die reine Sprachverständlichkeit. Das kennt man vielleicht auch, wenn man mal in Gebäuden war, die sehr, sehr in Anführungszeichen modern gestaltet sind, mit viel Sichtbeton, viel Glas. Da hat man teilweise Probleme, auf 2-3 Meter überhaupt noch die Sprache zu verstehen. Ja. Weil zum einen ist sehr, sehr stark Halt und wenn das beides zusammenkommt, also eine hohe Lautstärke und eine schlechte Sprachverständlichkeit aufgrund der Umgebung, dann ist es gerade für Kinder und dann auch für Kinder, die nicht in der Muttersprache kommunizieren, besonders schwierig. Das hat man übrigens jetzt nicht nur bei Kindern, die jetzt Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, sondern auch sobald ich Fremdsprachenunterricht mache mit Kindern. Mhm. Da habe ich genau das gleiche Thema.
Also ich mache das ja in meinen Fortbildungen, da geht es auch um Thema Mehrsprachigkeit, und wenn ich da Kolleginnen habe, die eine andere Muttersprache sprechen, dann bitte ich die, möglichst kein Englisch, sondern irgendwas, was wir wirklich nicht so gut kennen, in der Regel da einfach mal so einen Satz zu sagen und dass wir den dann nachsprechen. Mhm. Also ohne, da ist es dann leise, aber ohne Nebengeräusche den auch nachzusprechen, da spricht noch nicht mal die Hälfte mit, und dann natürlich die Laute, die da rauskommen, also ich kann das gar nicht, irgendwas sofort nachsprechen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, da ist es laut, dann gut Nacht. Also das funktioniert, glaube ich, irgendwie dann gar nicht. Ja, genau. Ja, Holger, du hast uns ja hier auch eine schöne Stoppregel mitgebracht, und ich denke, das ist sowas ganz Praktisches zum Thema Lärmreduzierung. Also wenn jetzt hier viele zuhören und die Kollegen sagen, meine Güte, bei uns ist es auch eigentlich wirklich echt laut. Was können wir denn da tun? Es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, und vielleicht kannst du einmal die Stoppregel kurz erklären.
Ja, die habe ich einfach geklaut. Es ist ja kein Geheimnis. Das wird beim Arbeitsschutz immer ganz gerne genutzt, und den Link, den es dazu gibt, ich weiß nicht, den wirst du wahrscheinlich auch mit in die Shownotes packen. Der ist dann halt so der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Das ist STOP. Die Anfangsbuchstaben stehen halt für gewisse Dinge, die ich machen kann. Das S steht für Substitution. Also im Prinzip, dass man wenn eine Gefährdung da ist, in diesem Fall ist es halt der Lärm, dass man die halt versucht, zu minimieren, wegzubekommen, erstmal wegzusubstituieren. Das ist im Arbeitsschutz bei einer Maschine relativ simpel. Also wenn ich eine laute Maschine habe, dann ersetze ich die durch eine leisere Maschine. Im Setting der Kita ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also wenn ich da laute Kinder habe, kann ich die Kinder nicht einfach auswechseln. Deswegen, das ist eher, also man muss das immer in dem Kontext so ein bisschen sehen, aber dann als nächstes kommen dann das T für die technischen Maßnahmen. Damit wäre bei einer lauten Maschine gemeint, ich baue irgendwas zum Beispiel um die Maschine rum, ne? Ich kapsel die irgendwie ab, dass es leise ist. Übertragen auf eine Kita wäre das zum Beispiel, dass man dann halt wirklich bauliche Maßnahmen macht, dass man eben das so umsetzt, wie es auch in gesetzlichen Vorgaben eigentlich gefordert ist. Zum Beispiel von der Raumakustik her. Oder wenn man irgendetwas Lautes hat, Geräusche, die laut sind und von draußen reinkommen, dass man das vielleicht irgendwie technisch löst. Da kann man natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil ich habe auch häufig diese Fragen, was mache ich denn jetzt? Ich habe eine laute Kita. Die technischen Maßnahmen kann ich nicht eben mal selber machen. Das ist etwas, was dann
eher... Die kosten halt auch Geld, ne?
Genau. Also wenn es nachträglich gemacht wird, ist es immer eine Geldsache. Und das heißt, das ist eher auf der Ebene auch, wo ich als Person, als der da jetzt drin arbeitet in so einem Raum, der laut ist, meistens wenig machen kann, sondern das ist dann eher was für den Träger. Der natürlich verantwortlich ist, dass es dort auch vom Gesundheitsschutz vernünftig abläuft. Dann auf der organisatorischen Ebene, das ist das O, das STO, da kann ich natürlich ein bisschen was machen. Und es ist, man muss sich dann ein bisschen Zeit nehmen. Also es gibt so ein paar Tipps. Zum einen ist es natürlich, wenn ich jetzt ein Problem habe mit Lärm, dann sollte man eventuell als gesamte, gesamte Kita oder sonstiges, als gesamtes Gremium an diesem Thema arbeiten. Es nützt meistens wenig, wenn einer jetzt sagt, okay, ich kämpfe jetzt gegen Lärm und stellt eventuell ein paar organisatorische Regeln, klingt immer so doof. Ja. Überlegt sich organisatorisch eventuell andere Abläufe, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber am besten ist es immer, wenn alle das machen. Das kann dann anfangen mit, dass man zu einem Thema überhaupt sensibilisiert, dass man vielleicht auch mit den Kindern arbeitet. Ich kenne das aus einigen, das waren allerdings Schulen, wo Kindern im Prinzip auch gewisse, das auch wieder so ein bisschen reglementiert ist, aber so ein bisschen erklärt, zum Beispiel hier, das ist jetzt ein Bereich, da ist es ruhig, wie in der Bibliothek, ne? Dann ist es sinnvoll, in diesen Bereichen auch versuchen, möglichst ruhig zu sein und das so ein bisschen lernt. Es geht da so ein bisschen um, wie so eine Bedienungsanleitung für das Gebäude so ein bisschen vielleicht, für bestimmte Bereiche. Organisatorische Maßnahmen können aber auch sein, dass wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Lärm, sei es zum Beispiel bei der Essensausgabe oder ähnliches, dass man sich mal die Zeit nimmt, einer sich vielleicht dieses anguckt, wie das abläuft, sich Stichpunkte macht und dann sagt zum Beispiel, was war jetzt besonders laut? Also es kann ja sein, das kenne ich manchmal bei Schulen, dann steht da eine Riesenschlange von Kindern und wartet aufs Essen, die haben nichts zu tun und fangen dann an, sich lauthals zu unterhalten und so weiter. Mhm. Und dann kann man sich vielleicht überlegen, müssen die jetzt genau da an der Position stehen oder kann es sein, dass sie erst noch in einem anderen Bereich sind, dass es sich ein bisschen entzerrt? Das wären auch so organisatorische Maßnahmen. Es ist meistens so, dass es kein wirkliches gutes Mittel gibt, dass das so einfach geht und dann ist alles ruhig. Da muss man schon individuell ein bisschen gucken. Es gibt da auch noch eine andere Broschüre, die hatte ich auch noch verlinkt, von der Unfallkasse Nord war das, glaube ich.
Genau,
die
haben das da habe so ich ein bisschen beschrieben. Ja, genau. Also da habe ich nämlich auch ein paar Beispiele, die kann ich jetzt hier mal vielleicht auch noch mal so ein bisschen einbringen. Finde ich sehr gut, die Broschüre, weil die auch kurz und knapp das auf den Punkt bringen, was du so beschrieben hast. Also wie kann ich als Kita-Team dafür sorgen, wenn ich jetzt bauliche Maßnahmen schon geregelt habe mit meinem Träger, egal wie das ausgeht, ob da investiert wird oder eben auch nicht. Was kann ich dann tun? Also ja, pädagogische und organisatorische Maßnahmen und was ich auch nochmal wichtig finde, wenn ich viele, zum Beispiel ein Team habe, ein großes, erstmal eine große Einrichtung, ist das Thema ja auch viel stärker im Vordergrund. Und wenn ich ein großes Team habe, wo es auch eben viele Mitarbeiter gibt, die schon etwas älter sind, ja, also die ja auch noch viel empfindlicher darauf reagieren. Das soll nicht heißen, dass man mit den Jungen nichts machen soll, aber dass man sich wirklich das mal als Thema vornimmt und überlegt, was können wir in unserem Tagesablauf tun. Und das fand ich sehr spannend, erstmal die Leute zu sensibilisieren, warum sollten wir überhaupt daran arbeiten, weil dieser unbewusste Stress sich einfach auf, ja, auf unsere Gesundheit und auf die Pädagogik, auf den ganzen Alltag ja, auswirkt. Und wenn die das verstanden haben, zu überlegen, was haben wir denn hier für Rahmenbedingungen, was können wir tun im Tagesablauf? Also wie organisieren wir denn unsere Standardsituation oder den ganzen Ablauf? Du hast vorhin schon gesagt, Mittagessen, wie organisiert man das? In der Kita stehen die natürlich nicht unbedingt alle in der Schlange wie in der Mensa, in der OGS oder sowas, aber wie wird das organisiert, dass das stressfreier abläuft? Weil gerade das Mittagessen erlebe ich in vielen Einrichtungen als sehr stressbesetzt, wie man das alles so vom Ablauf und von der Zeit auch her hinbekommt. Also was kann ich da tun? Und was ich auch spannend fand zum Thema Raumausstattung, da steht nämlich dann auch nochmal zu gucken, welches Spielmaterial benutzen wir denn hier? Haben wir Filzgleiter? Ich meine, das haben natürlich die meisten. Ja, würde ich mal sagen, aber dass man wirklich mal im Raum rumgeht und guckt, was haben wir hier für Spielmaterial und haben wir Vorhänge, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, was man dazu tun könnte.
Ja, ja. Also sehr, sehr guter Tipp. Das sind nämlich auch noch kleine, also es ist der Mittelding zwischen technische und organisatorische Maßnahmen, genau.
Ah ja, okay.
Also alles, wo ich Geräusch Entstehung minimieren kann, da habe ich natürlich einen riesen Vorteil. Und das ist es genau, die Frage. Bestimmte, also schweres Spielzeug, was sehr, sehr laut ist, sollte eventuell dann nicht unbedingt auf einem Untergrund wie Tischen und so weiter mitgespielt werden, der ebenfalls sehr, sehr laut sind. Dadurch kann ich das natürlich entzerren. Das ging so weit, wie ich habe das mal in einer Schule speziell für hörgeschädigte Schüler in Schweden gesehen. Die haben wirklich alles geguckt, was irgendwie Lärm verursacht. Da ging es so weit, um zu schauen, dass die Stühle und Tische unterschiedliche Materialien an den Tischbeinen und so weiter haben, dass wenn die gegeneinander schlagen, dass das ruhiger ist. Es kann durchaus sein, dass man bestimmte Dinge hat, die immer und immer wieder Geräusche erzeugen. Kann es sein, dass man da teilweise, wenn man einfach ein bisschen Filz drüber klebt, zum Beispiel, man gewisse Störgeräusche minimieren könnte. Was man auch machen kann, was gar nichts kostet, was man allerdings in Schulen, in der Forschung gesehen hat, was den Lärmpegel senkt, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, sind Lüftungsinterventionen. Also wenn man dafür sorgt, dass der CO2-Gehalt dementsprechend ist, wie er sein sollte, nämlich relativ gering, dass ich mich vernünftig konzentrieren kann, dann gehen die Schallpegel runter. Man hat das da zurückgeführt auf zwei Gründe. Zum einen natürlich, wenn ich gewisse Pausen habe. Schulsetting ist natürlich was anderes. Dass die Kinder mal 2 Minuten sich nicht da langweilig hinsetzen müssen und vielleicht mal ganz, ganz kurz abschalten können. Und das andere ist allerdings, wenn der CO2-Gehalt steigt, die Luftqualität schlecht ist, werden Kinder normalerweise unruhig. Und das ist etwas, da es ist, einige sagen, da habe ich keine Zeit für zum Lüften vielleicht. Das kann wirklich helfen. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Kostet nichts, kann man testen. Das ist nämlich vielleicht auch so etwas. Man kann nämlich gucken, ob die Maßnahmen funktionieren oder nicht. Dann könnte man das sagen, okay, war gut, oder kann auch sagen, nö, das hat überhaupt nichts gebracht. Ne?
Also das finde ich einen super Tipp. Mit dem Lüften wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Umsetzung sein, weil ich kenne das so, es gibt immer Erzieher, die sitzen vor der Heizung, Heizung auf 5, dann kommt die nächste rein und reißt erstmal alle Fenster auf, weil es ihr zu warm ist.
Da gibt es vielleicht einen schönen Tipp, das gibt's, kann ich auch nochmal raussuchen, den Link. Es gibt vom Institut für Arbeitsschutz von der Bauer, gibt es eine App, eine Lüftungs-App. Da gibt man an, wie groß ist mein Raum, wie viele Leute sind in dem Raum, und dann sagt einem die App, oh, jetzt sollte man eigentlich mal wieder lüften.
Sehr cool.
Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Genau. Du hattest noch angesprochen Vorhänge.
Ja, genau.
Als Maßnahme. Also,
weiß ich nicht, ob das brandschutztechnisch überhaupt geht. Das
habe ich gerade mal. Von der Absorption bringt das auch nicht sonderlich viel. Würde ich nicht, also sei denn, es ist wirklich schwerer Vorhangstoff und ich bringe da wirklich ohne Ende Bahnen rein. Ansonsten kann sich das selber überlegen, wenn ich hinterm Vorhang stehe und da durchspreche, da geht der Schall zum großen Teil durch und wird relativ wenig minimiert. Das macht natürlich einen Unterschied. Das kennt man. Man hat sein Wohnzimmer, wäscht die Vorhänge, wenn man da welche hat, und merkt, wenn man die abnimmt, oh, das klingt jetzt ganz anders. Und wenn man die wieder aufhängt, das ist wieder besser. Das bringt allerdings relativ wenig.
Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch verboten. Wegen Brandschutz. Also, ich weiß es gar nicht genau im Moment aktuell.
Genau. Eierkartons, auch noch ein Hinweis. Nicht benutzen, bringen akustisch auch relativ wenig und ist brandschutztechnisch eine richtige Katastrophe. Und auch sonst, wenn man, das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, was teilweise gemacht wird, wird nämlich gesagt, es ist laut. Und was relativ im Trend ist, ist zum Beispiel, dass man Absorber inzwischen auch bei Amazon, was weiß ich, man kann es überall kaufen. Wichtiger Hinweis wäre hierbei nur, man muss da ein bisschen aufpassen. Alles, was man da einbringt, gibt es auch in den Unverhütungsvorschriften Hinweise zu, dass man solche Themen beachtet, wie zum Beispiel Brandschutz, Rauchentwicklung von Materialien, ähnliches, Ausdünstungen und so weiter. Da wäre ich eher bei Eigenmaßnahmen ein bisschen zurückhaltend. Dann würde ich es eher versuchen, auf dieser technischen Ebene mit dem Träger richtig zu machen. Also es lohnt sich. Und
ich glaube auch, da haben, also meiner Meinung nach, viele Träger das auch verstanden, weil Thema Brandschutz und so weiter, vor vielen Jahren gab es diese ganzen Vorschriften noch gar nicht. Und die Kollegen haben gar nicht verstanden, warum müssen sie ihren Baldachin über der Leseecke abnehmen. Weißt du, ich habe das früher auch gemacht. Mit Bambusstock und dann Stoff darüber. Das ist natürlich brandschutztechnisch völlig völlig daneben, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Und von daher glaube ich, dass die schon sensibler geworden sind und teilweise ja auch wirklich Auflagen haben, die ja auch wichtig sind, zu erfüllen, damit da nichts passieren kann. Genau.
Und dass man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, also wenn ein Raum entsprechend von raumakustischen Normen ausgestattet wird, im Kita, das steht auch in der INQVA-Broschüre, Lärm- und Bildungsstätten steht das drin, so als Richtwert, dass man weiß, um was man da spricht, ist zum Beispiel die gesamte Deckenfläche dann mit Absorbern zu belegen, dass man in diese Normungsbereiche überhaupt erst reinkommt. Dann kann ich mir nämlich auch überlegen, wenn ich jetzt 2, 3 Sachen, die ein Bruchteil von dieser Fläche sind, in den Raum reinbringe, dass das zwar schon eine Veränderung bringt, aber dass das immer noch weit von dem weg ist, was man eigentlich als Standard haben sollte. Man kann auch noch, also wenn wir beim SCOP-Modell sind, auf die letzte Ebene noch gucken, also die personen- und verhaltensbezogenen Sicherheitsmaßnahmen. Meistens geht es dann um die persönliche Schutzausrichtung. Das wäre dann dementsprechend zum einen, genau, alle kriegen Gehörschutz auf.
Habe ich auch schon gesehen. Pädagogisch finde ich das ein bisschen bedenklich. Aber ich finde es irgendwie schwierig für die Kommunikation in der Gemeinschaft.
Ja,
wie
also
siehst du das?
Ebenso. Ja. Also das ist auch so ein Ding. Teilweise hat man ja die Problematik in der Kommunikation, wenn man sagt, ich habe hier vielleicht ein Problem, und dann der Träger, das ist ein öffentlicher Träger, ist, der sagt, wir haben vielleicht kein Geld, und dann sagt man, okay, dann wird ja irgendwie darüber gesprochen, über die Thematik. Ich habe es auch schon überlebt, mitbekommen, dass dann auf verschiedenen Ebenen nämlich von diesem STOP-Modell gesprochen wird. Dann sagt eventuell nämlich jemand, der für die Kita zuständig ist, Wieso habt ihr denn jetzt ein Problem mit Lärm? Vor 20 Jahren war da aber noch kein Problem. Ne? Mhm. Ihr arbeitet ja auf einmal vielleicht nicht mehr so, ne, wie das sich gehört. Genau. Das ist das, was du sagtest, Zucht und Ordnung früher. Ne? Da ist es nämlich ruhig. Da muss ich mir über technische Maßnahmen weniger Gedanken machen. Und da muss man schon gucken, worüber spricht man hier? Also, ne, in welchen Ebenen bewegt man sich? Und natürlich auch so ein bisschen, ja, also es ist immer nicht ganz leicht. Wenn man zu stark Druck aufbaut, aus meiner Erfahrung, führt das genau zum Gegenteil, dass dann irgendwann gemauert wird. Zum anderen gibt es gewisse Dinge, wo man Druck mit aufbauen könnte. Und ich bin absolut Verfechter davon, dass die Arbeitsbedingungen so sein sollten, dass es halt eben nicht gesundheitsschädigend sind. Und da hätte man ja, glaube ich, zur Not, da bist du, glaube ich, eher der Profi, über die individuelle Gefährdungsbeurteilung ja auch eine Chance, sich genau. da mal anzugucken, wenn Probleme da irgendwie sind am Arbeitsplatz.
Genau. Also ich habe auch in der Broschüre diese Lärmampel gefunden, Lärmschutzampel, oder ich habe den Namen gar nicht mehr genau im Kopf. Ja. Das fand ich auch sehr spannend, dass man einfach mal, ich glaube, die kann man auch leihen, dass man einfach mal ausprobieren kann, wie laut ist es denn in der Bringphase, dann in der Freispielphase. Da hatte ich dann gesehen, waren Beispiele, da war es sehr laut, weil die Kinder dann natürlich auch spielen. Da kommt es dann auf das Konzept an. Habe ich das geschlossene Konzept, wo die Kinder in ihren Gruppen spielen, oder ein offenes Konzept, wo das ganze Haus benutzt wird, auch die Flure und so weiter. Also welches Setting habe ich denn da auch in der pädagogischen Arbeit, in der Umsetzung der Projektarbeit und so weiter? Wie organisiere ich denn das Lernen auch in kleineren Gruppen, oder sind das immer große Gruppen, die möglichst alle zusammen sind? Also dass man da richtig viel machen kann, das fand ich auch fand ich wirklich spannend. Und in dieser Broschüre, die wir da gerade erwähnt haben, von der Unfallkasse ist sie, glaube ich, da gab es jetzt auch nochmal einen konkreten Leitfaden, oder ich sag mal Fragen, die man sich stellen kann. Und dazu würde ich, also das wäre so meine Idee für die Praxis auch, dass man sich mit Material ausstattet, mit einem Leitfaden, und dann wirklich mal sagt, okay, wir nehmen uns diese Fragen mal vor, wir machen erstmal eine kleine Ist-Analyse oder Bestandsaufnahme, wie man so will, und gucken mal, wie sind denn unsere Abläufe, wann ist es laut, was können wir da verändern. Ne?
Genau. Ja, man muss dazu sagen, es gibt da so ein, zwei Stolpersteine, sag ich mal. Mhm. Also wenn man in einer Einrichtung ist, die sehr, sehr schlecht ist von der Akustik, die Möglichkeiten, die man dann hat, gewisse Sachen rauszufinden, versucht zu ändern, dass sie dann gut funktionieren, hat gewisse Grenzen. Das ist aber ganz, ganz schwer wirklich rauszubekommen. Ich kenne das, wenn zum Beispiel einzelne Räume umgebaut werden. Das haben wir ab und zu mal, wenn gesagt wird, es wird speziell für ein hörgeschädigtes Kind zum Beispiel einen Raum ausgestattet. Und die Personen, die da drin arbeiten, auf einmal sagen so, ja, Moment mal, ne, der Raum, der klingt ganz anders. Die Kinder sind jetzt ja viel ruhiger, ne? Das habe ich ja gar nicht im Gefühl, weil diesen Vergleich hat man normalerweise nicht. Ne? Deswegen, die Tipps sind sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen gucken, was man da rausziehen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn mir jemand sagt, ja, da musst du mal deine Arbeitsabläufe vielleicht mal kontrollieren, ne, um, damit irgendwas besser wird, dann würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt aber auch keine Lust und Zeit zu. Ne? Kann sich da nicht jemand anders drum kümmern, aber normalerweise lohnt sich das, und man findet da meistens auch was, gerade wenn man da mit ein paar mehr Augen drauf schaut.
Ja.
Genau.
Also ich fand, ja bitte.
Zu Lärmampel sagen, das ist nämlich sehr kontroverses Thema.
Ja, sag mal, okay.
ich stehe da eher auf der Seite, dass ich sage, das hilft weniger. Also wenn man es wirklich nur nutzt, um aufzuzeigen, hier, es ist laut, bitte seid mal leiser, dann ist das pädagogisch schwierig. Also man kann damit arbeiten in der Sensibilisierungsphase, um damit zu zeigen, welche Lärmpegel man da eventuell spricht. Man muss natürlich dann sicherstellen, dass die Lärmpegel, die da zum Beispiel eingestellt sind, vorgestellt sind, dass die sinnvoll sind. Und aus meiner Erfahrung ist es nämlich so, dass die Lärmpegel, ich weiß nicht, ob es inzwischen so ist, das kommt ja ursprünglich, meine ich auch, mit dem Sound Ear hat das ja angefangen eigentlich, ist dann adaptiert worden für die Ampeln. dass die Schallpegel, die eingestellt sind, eigentlich schon viel zu hoch sind. Und wenn man die allerdings runternehmen würde, hätte man dann das Problem, dass dann die Ampeln immer auf rot wären.
Das ist dann natürlich wenig wirkungsvoll.
Ja, und man hat immer den Spaß, dass auch wenn man mit Schallpegeln irgendwo ist, mit Kindern dann fragen, was macht ihr denn da? Und dann sagt man, ja, wir messen hier die Schallpegel, und die sehen dann, dass die Anzeige nach oben geht, wenn man lauter wird. Führt es genau zum Gegenteil, dann sind die nicht leise, sondern wollen halt die Dinger da auf ganz ans Limit bringen. Einfach hinstellen, um damit zu sagen, hier ist es laut, seid mal ruhig. Das ist schwierig. Wenn, dann müsste man das in ein gewisses Konzept einarbeiten.
Also das denke ich sowieso. Ich glaube, so Einzelmaßnahmen, die bringen gar nichts. Das muss irgendwie immer nachhaltig und eine Gesamtstrategie für mich sein. Und deswegen hatte ich ja so angeregt, also wenn ich jetzt da noch in der Kita unterwegs wäre, ich glaube, das ist sogar vielleicht auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, ich habe immer gesagt, mit 50 möchte ich nicht mehr in der Kita arbeiten. Nicht, weil ich die Kinder jetzt nicht mehr mag oder die Kollegen oder so. Ich glaube, dass auch dieses Thema Lärm dazu mit beigetragen hat, dass ich vielleicht unbewusst gesagt habe, ich brauche dann eine andere Arbeitsumgebung. Aber vielleicht kann man den Leuten jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen mit auf den Weg geben. Was würdet ihr denn tun? Also Gesamtkonzept, ohne dass man jetzt sagt, dafür haben wir keine Zeit. Im Moment haben wir sowieso hier sind wir mit der Krise beschäftigt und mit ganz anderen Themen. Aber es hilft uns ja nicht, wenn die Kollegen aussteigen, wenn die vielleicht Tinnitus, Hörsturz. Ich habe eine junge Kollegin selber in meiner Kita gehabt, die hatte ein Stimmproblem, also mit ihrer Stimme, weil sie auch Motopädin war oder ist viel mehr und in der Turnhalle dann natürlich auch viel mit Kindern gemacht hat. Und die hat nachher, war die Dauerheiser, und die hat nachher hat die umgeschult, weil es einfach nicht mehr ging. Die Stimme war Dauerheiser von diesem, dass man dann lauter, gerade in der Turnhalle, muss man ja dann so einen Impuls geben, dass es jetzt hier weitergeht oder da oder so. Nicht um die, weil die alle immer laut sind, da ist es sowieso lauter beim Sport, sag ich mal. Und also auch da ist eine junge Kollegin ausgestiegen, wollte ich damit sagen. Aber was könnte man jetzt, hast du vielleicht einen Tipp, so wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende kommen gleich, hast du einen Tipp oder ein, zwei Tipps, was könnten denn Kita-Teams tun? Also wenn da jetzt vielleicht vom Träger auch ein bisschen was getan wird, aber man, ich sag mal, auf der Seite der pädagogischen Maßnahmen oder der organisatorischen Maßnahmen, was würdest du empfehlen?
Also zum einen, genau, das hast du ganz am Anfang auch schon gesagt, einmal wirklich zu schauen, wo sind laute Situationen, das einfach mal, aufschreiben, auflisten. Und dann die Möglichkeiten sich raussuchen, wie kann ich das verändern? Manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Also ich hatte mal das Beispiel, das war eine relativ große Mensa, allerdings in der Schule, wo es relativ laut war. Und da standen die Türen zu der Spülküche immer offen. Es kam tierischer Geräuschpegel schon rein. Und dadurch war die Sprachsituation sehr, sehr ungünstig. Und alle haben dann noch lauter gesprochen. Hat man die Tür zugemacht, war es auf einmal leise. Hat man Geräusche, die von außen reinkommen, kriege ich die vielleicht irgendwie weg? Also genau das zu gucken. Wo sind die Problemchen? Manchmal sind es dann auch so Dinge, dass ich feststelle, dass in gewissen Situationen quer durch den Raum immer gesprochen wird. Das ist eher wieder Setting-Schule, aber vielleicht kann man das übertragen, wenn man an langen Tischen sitzt und dort irgendetwas macht und es wird halt über diese langen Distanzen gesprochen und man durch eine andere Sitzordnung vielleicht die Gespräche entzerrt, die da eventuell entstehen. Das kann man natürlich auch machen. Dann die Sensibilisierung für das Thema, das bringt immer was. Also wenn man es schafft, und da kann man mit Kindern mit arbeiten. Es gibt so schöne kleine Dinge, Experimente. Ich weiß nicht, wie man es kennt, wahrscheinlich jeder. Man nimmt zwei Joghurtbecher, einen Faden damit und in der Mitte und hat dann so eine Art Sprachübertragung. Also wenn der eine in einen Joghurtbecher reinspricht, dann hört man auf der anderen Seite. Wenn man wirklich so mit dem Thema arbeitet, auch was das für Auswirkungen hat. Da kann ich halt auch ein bisschen was machen. Und was du gerade sagtest, so für bestimmte Situationen, wo du sagst, zum Beispiel Sporthalle oder ein Sportbereich, bewegungsreich, ist immer laut, da würde ich entschieden sagen, nein. Also wenn es zu laut ist, dann habe ich eine Situation, wo ich weiß, hier ist ein Problem. Und dann muss ich halt schauen, was ich machen. Und allerletzte Schritt, wenn man gar nicht mehr weiß weiter, wenn man alles versucht hat, dann ist natürlich Gespräch mit dem Träger in Bezug auf die baulichen Maßnahmen da überhaupt passen. Denn es ist nun mal das Werkzeug, was man hat. Das ist nun mal so ein Raum auch, der gehört damit bei. Und der muss auch halt von der baulichen Seite her passen.
Ja, genau. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, was du sagst, dass man wirklich auch den Träger nochmal mit ins Boot holt. Man muss sich da nicht immer alleine hinstellen und irgendwas machen. Einige Träger sind ja auch, oder viele Träger sind ja dann auch bereit. Was hilft, ist natürlich immer auch den Träger mal einzuladen. Der braucht auch nur eine halbe Stunde vorbeikommen. Und dann wird er das auch sofort merken. Das braucht man dann noch gar nicht erwähnen. Man kann auch zum anderen Thema einladen. Genau. Also es waren jetzt erstmal, glaube ich, ganz hilfreiche Tipps, Holger, die du den Hörerinnen und Hörern hier mitgegeben hast. Wie gesagt, du hast ja auch noch viel Material zur Verfügung gestellt mit konkreten Fragen, Leitfaden würde ich das mal nennen in der Broschüre, wie man als Kita-Team einsteigen kann, anfangen kann. Und ich glaube, jeder von euch hat wahrscheinlich in der Kita Kollegen, die durch Lärm belastet sind, die vielleicht auch schon gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und es ist auf jeden Fall es wert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und abschließend würde ich dir jetzt gerne noch mal ein, zwei Fragen stellen und dann zum Ende kommen dieser Podcast-Folge. Und zwar die eine Frage wäre, was ist dein Lieblingsurlaubsreiseland? Also auch wenn wir das im Moment nicht machen können, ja, ich weiß, aber trotzdem, wir denken ja mal ein bisschen weiter. Wohin fährst du gerne, wo machst du gerne Urlaub?
Natürlich eine gemeine Frage, weil ich bin beruflich sehr viel unterwegs und immer wenn ich Urlaub habe, bin ich glücklich, da mal nicht unterwegs zu sein.
Ah, also zu Hause oder wie?
Wenn ich mal beruflich auch in andere, oder wo ich im Urlaub auch schon war, in anderen Ländern, ich finde das überall interessant. Ich habe da jetzt keinen, also ich habe richtig Fernweh nach einem bestimmten Bereich oder so weiter, habe ich jetzt eigentlich nicht.
Oh ja, du bist viel unterwegs.
Wüsste ich jetzt nicht.
Wüsstest du jetzt nicht, okay, nee. Gut. Dann frage ich dich noch, was ist dein Lieblingsessen? Also musst du nicht beantworten, aber was isst du am liebsten? Mantaplatte.
Gar nicht. Aber auch ein kinderkompatibles Essen, was ich sehr, sehr gerne esse, ist Pizza. Pizza, sehr, sehr gerne. Da kann man, wenn man selber sich da ein bisschen mit beschäftigt, gerade mit Teig und verschiedenen Zubereitungsarten und wie man den Teig dann auch vernünftig in den Ofen kriegt und da kann man schon sehr viel reinnörden, sag ich mal. Und es schmeckt halt meistens gut, egal was man ausprobiert. Also Pizza kriegt man mich immer mit, das eigentlich geht immer.
Ja, oh, super. So, eine Abschlussfrage habe ich noch und dann sind wir auch am Ende. Wofür würdest du nachts aufstehen?
Ach, für Pizza würde ich jetzt nichts nach aufstehen. Gute Frage. Wofür ich nachts aufstehen? Also, ja, doch.
Muss nichts zu essen sein, doch. Darf auch was anderes sein.
Also vielleicht passt das so rein. Manchmal habe ich so, dann denke ich an irgendwas und ich weiß nicht mehr genau, was es war, weiß ich nicht, Hauptstadt von irgendeinem Land oder so weiter, es fällt mir nicht ein. Und dann stehe ich extra auf und gucke nach, weil ich weiß, ich zerbreche mir sonst den Kopf und kann nicht vernünftig schlafen. Das mache ich.
Holger, dann erstmal herzlichen Dank, dass du hier in der Episode warst und deine Tipps auch nochmal und fachlichen Hinweise nochmal mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir hier die Hörerschaft ein bisschen sensibilisieren können oder konnten für dieses Thema Akustik und Lärmschutz in diesem Fall in Kindertagesstätten. Herzlichen Dank, Holger.
Ich habe zu danken. Und ich hoffe auch auf, dass du einige Rückmeldungen bekommst. Das wäre bestimmt ganz spannend dann.
Genau, die würde ich dir dann auch zukommen lassen. Ja, okay. Genau. Vielleicht willst du noch sagen, wo kann man dich finden oder eure Firma? Vielleicht kannst du noch sagen.
Es ist relativ simpel über www.ecophon.de, also ECOPHON. Nichts mit Telefonen zu tun. Und da unter Kontakt, da findet man auch meine Wenigkeit. da einfach E-Mail schreiben, ich glaube Telefonnummer ist auch, mich anrufen, ist überhaupt kein Problem. Bin normalerweise immer gut erreichbar.
Super, ja, vielen Dank, Holger Brückmann.
Gerne, gerne.
Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schau gerne in die Shownotes. Dort habe ich dir das Infomaterial, Broschüren, Tipps und so weiter zur Verfügung gestellt, was Holger uns hier an die Hand gegeben hat. Das kannst du dir dort direkt herunterladen. Am Ende der Episode noch der kleine Hinweis. Im November werde ich wieder eine interaktive Themenwoche für Kita-Leitungen und Fachkräfte durchführen. Ich lade dich jetzt schon mal herzlich ein, im November dabei zu sein. Weitere Infos dazu folgen. Es wird in den Shownotes hier schon einen Link geben, mit dem du dich auf die Warteliste zur interaktiven Themenwoche eintragen kannst. Wie immer, du weißt, es geht um Führung und Organisation der Kindertagesstätte. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, trag dich gerne in die Warteliste ein. Ja, wenn dir die Folge hier heute gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast Erfolgreich als Kita-Leitung. Und ich freue mich natürlich auch über eine Sternebewertung, die du mir sehr gerne hinterlassen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.